SWR Kultur. Impuls.
Mit Martin Gramlich, hallo zusammen. Und heute sind Sie hier gefragt, beziehungsweise Ihre Fragen sind erwünscht. Heute bei unserer Anrufsendung 1000 Antworten zum Thema Vielfalt im Garten. Wie sieht ein vielfältiger Garten aus? Was kann ich so einen vielfältigen Garten tun? Was sollte ich vielleicht eher lassen? Wofür ist die Vielfalt überhaupt wichtig? Zu Gast ist Angela Arnold. Sie ist Gartenexpertin beim Naturschutzbund NABU und sie beantwortet Ihre Fragen zum Thema Arten im Garten. Rufen Sie uns an, stellen Sie Ihre Fragen. Zum Beispiel, wie sieht ein sinnvoller, naturnaher Umgang mit Rasen aus? Oder was kann ich jetzt Richtung Herbst tun, um den Garten winterfest zu machen, damit im Frühjahr dann möglichst vieles gut wächst? Wie kann man Insekten unterstützen im Garten oder was kann man auf dem Balkon tun für die Artenvielfalt? 1000 Antworten im Wissensmagazin Impuls zum Thema Vielfalt im Garten. Und Angela Arnold vom NABU Baden-Württemberg ist uns zugeschaltet aus Stuttgart. Frau Arnold, grüße Sie.
Hallo, freut mich, dass ich da sein darf.
Frau Arnold, Sie haben schon erzählt, also Sie befassen sich nicht nur beruflich mit Gärten, sondern Sie sind auch privat gerne im Garten.
Genau, ich habe einen kleinen Garten in Stuttgart seit ein paar Jahren und habe den auch so ein bisschen umgestaltet. Und ja, jetzt erfreue ich mich sehr daran, den auch zu nutzen und mich dort aufzuhalten.
Ein vielfältiger Garten, wie lässt sich das kurz und knapp mal charakterisieren? Was macht den aus?
Also einen vielfältigen Garten macht aus, dass es dort Nahrung gibt und Lebensräume für verschiedene Tiere und verschiedene Pflanzen. Das heißt, wir haben möglichst viele verschiedene Pflanzenarten, die dort wachsen und wir haben viele unterschiedliche Strukturen, wo Tiere Unterschlupf oder Lebensräume finden können.
Ein Thema, eine Frage, die Ihnen dabei besonders am Herzen liegt, haben Sie uns in der Vorbereitung schon gesagt, das ist die Frage, welche Pflanzen besonders wichtig oder hilfreich sind für Insekten. Warum ist das in Sachen oder mit Blick auf einen artenreichen Garten so eine wichtige zentrale Frage?
Ja, das liegt einfach daran, dass so diese typischen Gartenpflanzen, die wir so kennen, die in vielen Gärten wachsen, also Kirschlorbeer, Forsythie, solche Pflanzen, die finden wir in jedem Baumarkt und die finden wir fast in jedem Garten. Und das Problem an diesen Pflanzen ist, dass sie für Insekten einfach nicht besonders wertvoll sind. Unsere Insekten brauchen vor allem mal heimische Wildpflanzen. Das hat einfach damit zu tun, dass sich Insekten oder beziehungsweise Tiere und Pflanzen hier vor Ort einfach zusammen entwickelt haben. Also das heißt, die sind mitunter sehr aufeinander abgestimmt. Und es gibt bei den Insekten viele Arten, die sind sehr, sehr spezialisiert auf bestimmte Pflanzen. Und das sind eben nicht irgendwelche exotischen Pflanzen, die man hier für den Ziergarten quasi hergebracht hat, sondern das sind eben Wildpflanzen, die bei uns auch natürlicherweise vorkommen. Und wir sind so ein bisschen an diese Zierpflanzen gewöhnt optisch, aber tatsächlich gibt es auch wunderschöne Wildpflanzen, die man im Garten anbauen kann. Und die nutzen den Insekten halt einfach viel, viel mehr.
Wildpflanzen, aber die kann ich mir jetzt dann möglicherweise auch eben in der Gärtnerei oder sogar vielleicht im Baumarkt besorgen, muss nicht warten, bis die von alleine zufällig wachsen. Ich kann mir die auch besorgen.
Genau, also man kann auch warten, bis sie von alleine kommen. Bei manchen klappt das. Man kann sie aber natürlich auch kaufen. Die werden Sie nicht in jedem Baumarkt finden. Aber man muss sagen, das Thema ist im Kommen und es gibt inzwischen auch Baumärkte, die Wildpflanzen anbieten. Und ansonsten kann man nach Wildstaudengärtnereien schauen, die dann eben speziell darauf ausgerichtet sind.
Vielleicht klären wir auch zu Beginn gleich nochmal, warum ist das überhaupt wichtig, dieses Thema Vielfalt, Artenvielfalt, Biodiversität im Garten?
Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, so wir sehen in den Gärten so die typischen Gartenpflanzen, die leider nicht so wertvoll sind. Wir haben dann so englischen Rasen oder wenn es ganz schlimm wird, dann vielleicht sogar noch so einen Schottergarten, wo dann gar nichts mehr wächst. Und es ist aber so, dass der Siedlungsraum, also Städte oder Dörfer und da eben speziell auch Gärten als Grünflächen, total wichtig ist für viele Arten. Das kann ein super Rückzugsort sein. Es gibt viele Tiere, die gerade im Siedlungsbereich Lebensraum finden und die unsere Gärten gerne nutzen würden. Und wenn wir eben die Gärten immer naturferner quasi gestalten, dann haben diese Arten es eben auch immer schwieriger.
Arten im Garten bzw. Vielfalt im Garten, so ist das Thema heute bei uns in Impuls 1000 Antworten. Zu Gast ist Angela Arnold vom Naturschutzbund NABU, befasst sich dort als Gartenexpertin mit Biodiversität in Gärten und auf Außenflächen. Frau Arnold, Vielfalt im Garten, bedeutet das auch automatisch viel Arbeit im Garten?
Gar nicht. Ich würde auch nicht unbedingt sagen, es bedeutet viel weniger Arbeit. Manchmal wird es so verkauft.
Schade, ja.
Also vielleicht in manchen Aspekten, ein naturnaher Garten braucht natürlich auch Pflege. Man muss auch mal Unkraut, das sage ich jetzt in Anführungsstrichen, jäten, also alles, was man eben vielleicht dann nicht haben möchte oder was sich zu sehr ausbreitet. Man muss auch mal mähen, die Flächen, die man hat. Es ist aber nicht total viel Aufwand. Vielleicht ist es sogar ein bisschen weniger Aufwand als ein konventioneller Garten.
Jetzt haben wir September, also Spätsommer, Altweibersommer kommt auch bald, da ist nochmal schön warm. Was steht da jetzt an in einem naturnahen Garten, damit man den vorbereitet für den Winter bzw. auch fürs nächste Frühjahr, damit da möglichst viel und möglichst biodivers der Garten wieder anspringt?
Ja, also tatsächlich startet jetzt so langsam die beste Pflanzzeit. So im Herbst ist inzwischen eigentlich die Zeit, wo man am besten pflanzen kann. Im Frühjahr ist es jetzt teilweise schon zu trocken. Das heißt, sobald es jetzt so ein bisschen nasser wird, öfter mal regnet, nicht mehr ganz so heiß ist, kann man auf jeden Fall anfangen, schon mal sich Gedanken zu machen, was möchte ich denn pflanzen? Was für vielleicht Wildpflanzen im besten Fall können denn meinen Garten noch ergänzen? Und die kann man dann super noch in die Erde bringen. Also das geht auch noch bis in den November rein oder solange wie kein Schnee liegt und der Boden nicht gefroren ist, kann man Wildpflanzen auf jeden Fall noch pflanzen. Man kann auch Blumenzwiebeln stecken jetzt, damit man dann eben auch im nächsten Frühjahr schon für die ersten frühfliegenden Insekten, so die ersten Erdhummeln oder so, die unterwegs sind, die haben auch schon Hunger. Die freuen sich dann eben auch über ein paar Krokusse oder Traubenhyazinthen, die dann schon blühen. Ja, und dann beginnt im Oktober natürlich auch die Zeit, wo man mal die Gehölze zurückschneiden kann. Wir sollten ja zwischen Anfang März und Ende September wegen der Vogelbrutzeit nicht schneiden oder zumindest nur sehr, sehr eingeschränkt. Das heißt, wenn man da noch was schneiden will, dann kann man da im Oktober mit beginnen.
Okay, das ist eben so Herbst dann ja auch die Zeit, wo man so ein bisschen aufräumt, meine Anführungsstrichen im Garten. Wie radikal oder wie viel aufräumen muss es sein? Wie viel sollte es höchstens sein?
Also es muss im Prinzip fast gar nichts sein. Man darf aber natürlich auch in einem Naturgarten aufräumen. Wie gesagt, wenn man Gehölze zurückschneiden will, kann man das auf jeden Fall machen. Wenn Laub liegt, auch gerade auf dem Rasen oder so, kann man das gerne zusammenrechnen auf einen Haufen oder unter die Sträucher oder so. Das kann ein guter Überwinterungsort sein für Insekten, für Igel. Die freuen sich da. Gerne nicht alles in die Biotonne werfen, sondern eben auch was im Garten lassen. Ist auch ein guter Mulch für die Pflanzen. Das heißt, man kann schon so ein bisschen aufräumen, aber man sollte es halt nicht übertreiben.
Weil Sie angesprochen haben, also heimische Wildpflanzen, das sind sozusagen die Sorten oder die Arten der Wahl für einen biodiversen, artenreichen Garten. Haben Sie zwei, drei Beispiele, was da wirklich jetzt zum Beispiel, was man noch pflanzen kann oder was da auch dann eben für Insekten gut und hilfreich ist?
Also pflanzen kann man wirklich eigentlich noch alles. Vielleicht so ein paar Pflanzen, die ich besonders gerne mag, die ich auch in meinem eigenen Garten habe. Zum einen mal der Natternkopf. Der blüht so schön hell, lila, bläulich. Und das ist so ein richtiger Wildbienenmagnet, kann man sagen. Also da ist richtig was los im Sommer. Kann man sich sehr dran erfreuen. Da gibt es auch die spezialisierte Natternkopf-Mauerbiene, die ihren Pollen nur am Natternkopf sammelt. Wenn man Glück hat, kann man die dann auch dort beobachten. Die Kartäusernelke, die blüht auch jetzt noch. Die hat einen sehr, sehr langen Blühzeitraum. Blüht schon so im Frühsommer bis jetzt in den Herbst hinein. Hat so filigrane, pinke Blüten. Mag ich auch sehr, sehr gerne. Und dann die verschiedenen Glockenblumenarten. Also da gibt es eine große Auswahl an verschiedenen Arten, die passen können. Die rundblättrige, die Wiesenglockenblume, Rapunzelglockenblume. Auch da gibt es viele spezialisierte Wildbienen, die gerne auf die Glockenblumen fliegen.
Natternkopf, Kartäuser, Nelke, wenn ich da jetzt irgendwo in den Gartenladen gehe, das sind jetzt auch Sachen, mit denen die was anfangen können, wo ich die einfach gleich mitnehmen könnte.
Genau, damit sollte eine Gärtnerei, wenn es sogar noch eine Wildstaudengärtnerei, auf jeden Fall was mit anfangen können. Und ansonsten schadet es auch nicht, auch mal in konventionellen Gärtnereien oder so einfach nachzufragen. Oft können die vielleicht noch bestellen oder können die eben auch noch besorgen.
Okay, jetzt haben wir einen ersten Anrufer, der jetzt nicht on air zu hören sein will, uns aber seine Frage übermittelt hat. Herr Malkus fragt nämlich nach dem Schmetterlingsbaum, ob das eine invasive Art ist.
Genau, der Schmetterlingsflieder wird es meistens genannt oder auch Sommerflieder. Und ja, es ist eine invasive Art. Man hat es vielleicht so ein bisschen mitbekommen, weil er in der Schweiz verboten wurde für den Handel. In Deutschland ist es noch nicht so weit. Aber auch in Deutschland breitet er sich invasiv auf. Man kann das auch mal so ein bisschen beobachten, wenn man irgendwo am Bahnhof ist und da so diese geschotterten Gleisbette sieht, wo man auch mit dem Zug langfährt, kann man überall Schmetterlingsflieder beobachten, der sich dort eben ausbreitet. Und invasiv bedeutet eben, dass es eine Pflanze ist, die ursprünglich nicht bei uns vorkam, die eingeschleppt wurde und die sich jetzt sehr stark ausbreitet und dabei auch eine negative Auswirkung auf das Ökosystem hat. Und Schmetterlingsflieder ist sehr, sehr beliebt im Garten. Ich würde aber tatsächlich nicht empfehlen, ihn noch zu pflanzen.
Okay, aber genau, das wäre meine Frage. Also ich habe gelesen, Essigbaum zum Beispiel ist auch nicht sonderlich beliebt. Haben wir jetzt aber zum Beispiel auch noch einen im Garten. Was macht man, wenn man einen Schmetterlingsflieder oder einen Essigbaum im Garten hat, von dem man weiß, ist nicht sonderlich toll, macht man den dann raus? Oder sagt man halt, ich mache jetzt auf jeden Fall keinen neuen mehr rein?
Ja, das kommt so ein bisschen drauf an, wie viel Aufwand man betreiben möchte. Okay. Also ich persönlich würde sie rausnehmen. Man kann aber natürlich auch einfach versuchen aufzupassen, dass sich keine Ausläufer bilden, dass nicht irgendwo dann der nächste Schmetterlingsfieder oder Essigbaum auftaucht, dass man die auf jeden Fall entfernt, damit er sich möglichst wenig ausbreitet, auch die Samenstände abschneiden und auf jeden Fall nicht neu pflanzen.
Sie hören Impuls, das Wissensmagazin, heute mit einer Ausgabe von 1000 Antworten der Anrufsendung zum Thema Vielfalt im Garten. Sie können Fragen stellen der NABU-Gartenexpertin Angela Arnold unter der Telefonnummer 07221 2000. Und diese Nummer hat Frau Fahrt-Kaiser gewählt. Frau Fahrt-Kaiser, grüße Sie.
Hallo.
Guten Tag, was ist Ihre Frage?
Ich habe schon so ganz viele Stauden gepflanzt, aber irgendwie fehlen mir noch so ein paar Gräser. Ich habe allerdings einen sehr lehmigen Boden. Ich wollte einfach nur wissen, ob Sie einen Tipp haben, was für Gräser ich da so am besten noch pflanzen kann oder ob es tolle Stauden gibt, die so lehmhaltigen Boden mögen.
Ich habe leider keine persönliche Erfahrung mit Gräsern auf lehmhaltigem Boden. Deswegen würde ich mich jetzt schwer tun, Ihnen einzelne Arten zu empfehlen. Im Zweifel würde ich immer sagen, es mal auszuprobieren. Also mal vielleicht erstmal nur ein Gras zu pflanzen und mal gucken, wie es sich entwickelt. Meiner Erfahrung nach funktionieren eigentlich auch viele heimische Pflanzen auch auf lehmigem Boden, auch wenn man es erstmal auf dem Papier quasi nicht sagen würde. Funktioniert oft ganz gut. So grundsätzlich Arten, wo ich sagen würde, also auch Stauden, die man auf lehmigem Boden ausprobieren könnte, ja zum Beispiel, also die verschiedenen Storchschnabelarten kann man auf jeden Fall mal probieren. Die sind recht anspruchslos und breiten sich auch ganz gut aus. Waldmeister kann man noch probieren, wenn es eher ein bisschen schattiger ist. Aber generell sage ich eigentlich immer nicht zu viel Angst bei lehmigem Boden, sondern einfach mal ausprobieren. Oft funktionieren da auch Arten, wo man es erstmal gar nicht so denken würde.
Vielen Dank.
Frau Kaiser, danke Ihnen für Ihren Anruf. 1000 Antworten zur Vielfalt im Garten. Frau Arnold, also Boden prinzipiell, welche Rolle spielt der oder wie wichtig ist das, was ich eben als Grundlage in meinem Garten habe? Oder wie kompliziert es wird, dass eben einen artenreichen Garten sich zu gestalten?
Ja, Boden spielt schon eine wichtige Rolle. Tatsächlich ist es so, in einem Naturgarten möchte man eigentlich am liebsten einen Boden, der nicht so nährstoffreich ist. Anders als man es vielleicht sonst, sonst denkt man ja immer, viele Nährstoffe ist gut für alle Pflanzen. Viele unserer Wildpflanzen mögen aber tatsächlich eher einen nicht so nährstoffreichen Boden, weil die sich da einfach besser durchsetzen können. Wenn es sehr nährstoffreich ist, dann sind da andere Pflanzen, die setzen sich schnell durch, dann ist alles zugewachsen und viele Wildstauden, die nicht so konkurrenzstark sind, haben dann einfach keine Chance. Das heißt, ich würde in einem Naturgarten eher gar nicht so großartig düngen oder mulchen oder so, sondern im Zweifel eher einen etwas nährstoffärmeren Boden anstreben.
Die nächste Hörerin ist bei uns in der Leitung, Frau Glück-Behrens. Guten Tag, Frau Glück-Behrens. Was ist Ihre Frage an Frau Arnold?
Hallo. Guten Tag, Herr Gramlich. Ja, ich habe eine Frage zum Wildpflanzengarten und zwar beziehe ich mich vor allem auf die Samen. Also ich habe sehr viele Wildpflanzen, teilweise ohne es zu wollen, aber mit meinem Wohlwollen sozusagen. Also mittlerweile hat sich sehr vieles da angesiedelt und ich finde es schön und ich finde es auch wahnsinnig wichtig für die Insekten, die da sich dran gütlich tun, also mit Hummeln und Bienen und so weiter. Und jetzt ist aber meine Frage, was davon lasse ich denn besser stehen, wenn es Samen hat? Also welche Samen werden jetzt zum Beispiel von Vögeln gefressen oder sind es gar nicht so viele Samen, die interessant sind?
Also zum Beispiel Disteln, Karten oder sowas werden sehr gerne von Distelfinken, auch wie der Name schon sagt, gefressen. Mhm. Ich würde aber eigentlich dafür plädieren, alles stehen zu lassen oder zumindest alles, was sie nicht stört, also über den Winter stehen zu lassen. Es sind ja nicht nur Vögel, es ist vielleicht auch mal eine kleine Maus, die sich da Sämereien holt oder so. Und diese Stängel, die stehen bleiben, sind auch ein super Überwinterungsort für Insekten. Die überwintern zum Teil in den Stängeln wirklich drin, zum Beispiel die Keulhornbiene in so hohleren Stängeln verkriechen die sich. Zum Teil überwintern eben auch dann die Puppen oder die Eier an den Pflanzenstängeln. Das heißt, wenn man das halt alles abschneidet und auf den Kompost wirft, dann haben die keine Chance. Deswegen würde ich immer dafür plädieren, im Herbst nicht alles runterzuschneiden, sondern so viel wie möglich stehen zu lassen über Winter.
Super. Frau Glück-Behrens, ich habe jetzt gehört, bei Ihnen war das aber auch so ein bisschen eine Entwicklung hin zu einem Naturgarten. Erzählen Sie ein bisschen kurz, wie ist das bei Ihnen vorangegangen?
Also ich habe schon einiges angepflanzt am Anfang. Also ich hatte, das war vorher ein wirklich verwahrloster Garten. Also der ist sehr klein, muss ich sagen. Aber verwahrlost und dann habe ich da einiges angepflanzt und dann kam einiges zurück. Also ich habe ganz viele Schlüsselblumen im Frühjahr. Dann habe ich Dost, also wie ein Majoran, der irgendwo her sich kam. Dann rote Lichtnelke und ich fand das alles wirklich so schön, dass ich dann irgendwie gedacht habe, ach ja, komm, das mischt sich gut mit meinem Angepflanzten. Und mittlerweile haben die eigentlich mehr oder weniger das Regiment übernommen, muss ich sagen.
Gibt es dann Sachen, wo Sie sagen, ja, das passt mir dann doch nicht? Oder wo schreiten Sie, an welchem Punkt schreiten Sie dann ein?
Da streite ich ein, und zwar habe ich auch sehr viel Giersch gehabt. Also ich hatte mal den ganzen Garten voll Giersch, und dann hatte ich wirklich 2 Jahre lang so eine schwarze Plane oder Bändchenplane drauf, und dann war wirklich alles weg, und dann habe ich es angepflanzt, und es haben aber einfach tatsächlich Wildpflanzensamen überlebt, und die sind dann irgendwann wieder gekommen. Hm. Zu meiner Freude eigentlich durchaus.
Frau Arnold, ist das so ein Punkt? Also gibt es dann eben doch Pflanzen, wo man sagt, also die wuchern dann einfach alles zu? Oder wo würden Sie sagen, wo ist dann der sinnvolle Punkt zu sagen, also jetzt ist Schluss mit lustig, da schreite ich jetzt doch an?
Ja, also es gibt auf jeden Fall Pflanzen, zum Beispiel Giersch, die sehr stark wuchern. Und also Giersch ist auch eine heimische Wildpflanze, deswegen nicht schlecht, aber wuchert einfach wahnsinnig stark, dann wächst da eben nichts anderes mehr. Deswegen bei Giersch im Staudenbeet würde ich auf jeden Fall auch sagen, können Sie ruhig wegmachen. Vielleicht gibt es irgendwo eine Ecke im Garten, wo er nicht stört, da kann man ihn auch dann mal stehen lassen. Aber gerade wenn man so merkt, irgendwas breitet sich sehr, sehr stark aus, dann kann man auf jeden Fall eingreifen.
Hm. Herzlichen Dank für Ihren Anruf.
Ich danke Ihnen. Einen schönen Tag noch.
Ebenfalls Ihnen auch. Vielfalt im Garten ist das Thema heute bei uns hier in Impuls. 1000 Antworten mit Angela Arnold vom NABU. Und Herr Blaser hat uns angerufen. Guten Tag, Herr Blaser.
Einen schönen Nachmittag nach Baden-Baden.
Grüße Sie. Was ist Ihre Frage?
Sie sprechen über die Vielfalt. Ich spreche über die klägliche Nichtvielfalt. Ich blicke auf einen Garten aus meinem Fenster, 6 Meter auf 10 Meter, der so absolut im Schatten ist, dass er praktisch um 3 Uhr erst streifendes Licht am Nachmittag kriegt, und um 5 Uhr ist es rum wegen der Wälder, der Bäume. Und es ist so schwarz, so schattig, dass außer dem Kirschlorbeer, der vor 50 Jahren angepflanzt wurde, nichts wächst, definitiv. 2 Bäume stehen drin, etwas Forsythie, die oben rausguckt, aber auf dem Boden ist Dreck.
Was machen wir damit jetzt? Frau Arnold, das ist ja schwierig. Also Kirschlorbeer, was hatten Sie noch gesagt?
2 Forsythiensträucher.
Ja, das sind ja genau, also die Sachen, wo man sagt, die wollen wir eigentlich eher nicht haben, aber die stehen dieses dunkle Eck durch. Was kann man in so einer Ecke machen?
Ich kenne jetzt natürlich die genauen Gegebenheiten nicht, aber vielleicht wäre es ja schon mal ein Ansatzpunkt, genau die Pflanzen rauszunehmen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Also die Forsythie zum Beispiel ist wirklich, also die hat gar keinen Pollen oder Nektar, die ist komplett steril. Dementsprechend für Insekten wirklich komplett wertlos. Vielleicht könnte man die ja zum Beispiel rausnehmen, dass ein bisschen mehr Licht reinfällt, je nachdem, wie die genauen Verhältnisse sind. Und ansonsten würde ich vielleicht schon mal versuchen, mit so sehr robusten Bodendeckern, die typischerweise eben auch im Wald wachsen. Also ich habe es vorhin schon mal gesagt, Storchschnabel oder Waldmeister wären da zum Beispiel Möglichkeiten. Sternmiere auch ziemlich unkaputtbar, würde ich sagen, dass man es mal ausprobiert, ob die eben sich vielleicht doch da halten können.
Also ich habe schon überlegt, Moos im Wald flächig abzubauen und hierher zu tragen. Ich müsste dann bewässern, damit es überhaupt am Boden bleibt. Es ist grausam.
Also Moos, auch ökologisch sehr wertvoll. Das heißt, wenn Sie es probieren wollen, dann können Sie es ja mal probieren, ob das funktionieren würde. Ja, wäre auch noch eine Möglichkeit.
Okay, aber gibt tatsächlich also auch schwierige Ecken oder Herausforderungen für Artenvielfalt, Schatten oder 2 Stunden Sonne, tatsächlich schwierige Herausforderungen.
Ja, also genau. Kann Flächen geben, wo es einfach schwierig wird, die zu begrünen. Ich würde es halt immer einfach mal probieren, ein paar Sachen hinpflanzen, gucken, was sich hält. Und
Herr Blaser, dann herzlichen Dank. Vielleicht, genau, warum nicht der Versuch mit dem Moos, oder Sie schauen sich die Forsythie, den Kirschlorbeer nochmal an, ob da jemand Schatten wirft, unnützen, vielleicht doch mal eine Radikallösung, was rausnehmen, nochmal einen Ansatz. Wir haben eine weitere Hörerin in der Leitung, das ist Frau Haag. Schönen guten Tag.
Guten Tag wünsche ich auch.
Frau Haag, was ist Ihre Frage an Frau Arnold?
Ich habe leider jetzt selber keinen eigenen Garten mehr, aber bis vor kurzem hatte ich noch einen. Und wenn wir jetzt hier im Ort spazieren gehen, in Stuttgart, dann sehe ich in ganz vielen Gärten Jakobskreuzkraut und die Herbstzeitlose. Und in mir sträubt sich alles, weil das sind giftige Pflanzen, die sich sehr, sehr stark vermehren. Und ich finde es ungeheuerlich, dass man sowas zulässt, dass die Leute das gar nicht wissen, wie giftig das ist.
Das heißt, die Frage wäre, wie gehen wir um mit solchen Pflanzen, die potenziell giftig sind oder sich eben auch weiter vermehren?
In Bayern, wo wir jetzt in eine Woche waren, da habe ich kein einziges Jakobskreuzkraut gesehen. Zum Glück.
Ja.
Weil wenn die Kühe das fressen, sterben sie an Leberversagen. Zum Beispiel, wenn es in Weiden sich ausbreitet.
Genau, also der Punkt ist, Jakobskreuzkraut ist sehr giftig für Weidetiere, wenn es ins Heu gerät, weil die das dann, also die meiden das, wenn es frisch auf der Wiese wächst, sobald es ins Heu gerät, können die das nicht mehr quasi rausfiltern und fressen es dann, und es ist tatsächlich dann sehr giftig für Weidetiere, für Pferde auch. Tatsächlich ist aber Jakobskreuzkraut auch eine heimische Wildpflanze, und ich würde sehr, sehr stark dafür plädieren, die nicht überall zu entfernen. Es gibt so viele giftige Pflanzen, mit denen wir jeden Tag leben, zum Beispiel Kirschlorbeer, den jeder Zweite im Garten hat, ist auch giftig. Und wir brauchen diese heimischen Pflanzen. Zum Beispiel haben wir beim Jakobskreuzkraut auch einen Schmetterling, der darauf angewiesen ist, dass die Raupen diese Blätter fressen. Es sind Pflanzen, die auch einen Wert haben für die Artenvielfalt. Deswegen würde ich immer sagen, an Stellen, wo es wirklich problematisch ist, also auf einer Pferdewiese, also einer Heuwiese vor allem, oder wenn wir jetzt unmittelbaren Kontakt zu Kindern haben oder so, dann entfernen, an Stellen, wo es nicht stört, ruhig wachsen lassen. Weil das ist eine Pflanze, die hier auch hingehört und die ihren Wert hat für die Artenvielfalt.
Oder möglicherweise dann halt vielleicht einfach den Bestand reduzieren, dass es nicht ganz so viel ist.
Genau.
Frau Eich hat uns angerufen. Frau Eich, grüße Sie.
Ja, hallo.
Frau Eich, Ihre Frage dreht sich, wenn ich es recht verstanden habe, um Efeu.
Ich habe einen sehr alten Garten. Und das Efeu gedeiht an allen Ecken und Enden. Es geht auch um Haus hoch und man müsste das einfach schneiden. Es blüht ja komischerweise wohl im Herbst und irgendwann mal hat es dann Beeren im Frühling. Und man weiß nicht so richtig, wann die Zeit dafür reif ist, dass man da mal schneidet.
Frau Arnold, Efeu, in vielen Gärten ein Thema. Wie sieht's aus? Wann geht man dem am besten zu Leibe?
Erstmal vielleicht, also Efeu ist eine tolle Pflanze, ist auch eine heimische Pflanze und wie Sie schon gesagt haben, blüht sehr spät, was eben sehr wertvoll ist für Insekten, die jetzt noch fliegen, weil sonst einfach nicht mehr so viel blüht. Gibt auch die spezialisierte Efeu-Seidenbiene. Und der beste Zeitpunkt, um es zu schneiden, das kann man manchmal gar nicht so hundertprozentig beantworten, weil, also ich würde da so ein bisschen sagen, ein Tod muss man sterben. Ich würde es auf jeden Fall nicht, wenn wir jetzt von der Fassade und so sprechen, nicht im Sommer schneiden, weil da einfach die Gefahr besteht, dass da Vögel brüten und man die stört. Deswegen würde ich das eher so auf den Herbst verlegen, vielleicht so ein bisschen nach der Blüte. Natürlich wird er dann wenig oder keine Beeren tragen in dem Jahr, was schade ist für die Vögel. Aber wenn irgendwann geschnitten werden muss, dann ist es eben einfach so.
Das wäre jetzt aber um die Zeit.
Ich würde auf jeden Fall noch ein bisschen warten. Vögel sind jetzt zwar nicht mehr so aktiv, also was die Brutzeit angeht, aber... Also mein Efeu fängt jetzt gerade an zu blühen. Dementsprechend würde ich noch ein bisschen warten, den Insekten das noch lassen und dann vielleicht im Oktober rum schneiden.
Frau Eich, danke Ihnen für Ihren Anruf. Vielfalt im Garten ist unser Thema und Angela Arnold, unsere Expertin, Gartenexpertin vom NABU. Frau Arnold, wir hatten vorher schon Gierschwammer angesprochen, Unkraut, das Thema ist schon gefallen. Ich würde es mal noch ein bisschen kurz ausweiten, auch auf das Thema Schädlinge. Also na klar, auch Schnecken, auch eine Wühlmaus, all das ist natürlich Teil unseres Ökosystems von Biodiversität, aber wann ist doch der Punkt, dass ich sage, so, also da gehe ich jetzt gegen vor?
Ich würde immer sagen, versuchen Sie den Garten so naturnah wie möglich zu gestalten, weil je mehr der in einem ökologischen Gleichgewicht steht, desto weniger hat man auch Probleme mit Schädlingen, die sich ausbreiten, weil sich eben nicht nur Schädlinge ausbreiten, sondern auch die Nützlinge, die dann wieder in Schach halten. Das heißt, im besten Fall haben Sie so ein bisschen die Waage in einem sehr naturnahen und vielfältigen Garten und man muss eigentlich gar nicht so viel machen.
Ich kenne es bei mir aus der Nachbarschaft, hat eine Nachbarin Probleme mit einer Wühlmaus, sagt, hat schon alles probiert, Lebendfallen, so ein Wühlmausschreck mit Klopfgeräuschen, Buttermilch, Knoblauch, es hilft alles nichts. Und das Problem ist also, dass da das wohl eben nicht im Gleichgewicht ist, sondern sagt, die schädigen jetzt einen Busch, in dem sich normalerweise die Bienen tummeln. Jetzt ist die Wühlmaus wohl möglicherweise aber an die Wurzeln, sodass der Busch die Flügel hängen lässt. Was kann man dann doch auf eine möglichst natürliche Weise gegen die Wühlmaus zum Beispiel tun?
Also ich hätte jetzt auch so ein paar Dinge von den Sachen empfohlen, die Sie schon aufgezählt haben. Also Wühlmäuse sind geruchsempfindlich. Also das ganze Ding mit Buttermilch und so kann man ausprobieren. Wenn nichts hilft und man jetzt sich tatsächlich rausstellt, der Strauch wurde so geschädigt, dass er es nicht mehr schafft und man ihn ersetzen muss, kann man Neupflanzungen auch erstmal in so ein Wühlmausgitter setzen, dass die Wurzeln so ein bisschen geschützt sind und die Mäuse da nicht rankommen. Ja. Das wäre noch eine Möglichkeit. Ansonsten versuchen sie irgendwie zu vergrämen, ist eigentlich meistens so die einzige Möglichkeit.
Okay, mit großes Thema ja dann auch vielleicht noch, um noch zwei andere beliebte Schädlinge anzusprechen, Wespen und Schnecken. Gibt es da Hausmittel oder möglichst verträgliche?
Bei Schnecken gibt es auch so Schneckenschutz, den man um die Pflanzen drumherum setzen kann. Also es ist ja insbesondere ein Thema bei noch jungen Pflanzen, die angefressen werden. Das heißt, man kann versuchen, die zu schützen, indem man da sowas drumherum setzt, dass die Schnecke gar nicht rankommt. Bei Schnecken würde ich aber tatsächlich auch sagen, je besser das Gleichgewicht im Garten, desto weniger Schnecken auch im besten Fall. Wespen sind keine wirklichen Schädlinge im Garten. Die stören dann, wenn dann eher uns Menschen, weil die nerven, wenn wir Kuchen essen. Bei Wespen hilft tatsächlich, wenn man Hornissen in der Gegend hat. Die vertreiben ganz gut die Wespen. Das heißt, Hornissen fördern mit Totholz und so ist noch eine Möglichkeit. Genau, das wären so die Möglichkeiten.
Okay, und jetzt um das Thema Schädling oder unliebsame Ereignisse im Garten noch abzuschließen. Unkraut. Also ab wann wird was Unkraut?
Ja, das kommt ein bisschen drauf an. Ja, das kann man so eigentlich gar nicht sagen. Man spricht auch manchmal von Beikräutern, weil Unkraut in dem Sinne gibt es eigentlich gar nicht. Ich würde sagen, wenn es eine invasive Art ist zum Beispiel, auf jeden Fall entfernen. Also da gibt es zum Beispiel das Berufkraut, was gern mal so im Garten auftaucht. Das sieht so aus wie große Gänseblümchen. Das auf jeden Fall wegmachen. Und ansonsten, wenn man merkt, eine Pflanze breitet sich einfach sehr stark aus, dann kann man die auf jeden Fall auch entfernen, auch wenn es eine heimische Pflanze ist. Also wie wir eben das Beispiel hatten mit Giersch im Staudenbeet, wenn da dann halt nichts mehr anderes wächst, dann ist auch nichts gewonnen. Dann würde ich es eben auch eindämmen. Wohingegen, wenn es, weiß ich nicht, hinter der Garage, wo es keinen stört, wächst, dann würde ich es da eben stehen lassen.
Mit einer weiteren Plage hat die Frage unserer nächsten Hörerin zu tun, Frau Sander. Da geht es aber jetzt nicht um Schädlinge, um Unkraut, sondern es geht um Hitze bzw. um Trockenheit und um die Frage, wie viel man gießen soll. Frau Sander, guten Tag.
Hallo.
Habe ich es richtig zusammengefasst?
Genau, also wir haben, vielleicht muss ich kurz den Kontext ganz kurz umreißen. Also wir sind ein gemeinschaftliches Wohnprojekt und haben um unsere Häuser außenrum von den Vormietern sozusagen viel Fläche übernommen. Es sind alte Bäume dabei, es ist Wiese dabei und wir haben vieles jetzt in Beete umfunktioniert, ein bisschen Gemüse, aber auch ganz viele Stauden eben und kleinere Baumnachpflanzungen und so weiter. Und auch viele Kräuter schon und alles, was jetzt schon genannt wurde, haben wir versucht auch einzuhalten. Und jeden Sommer ist natürlich wirklich das Problem mit der Hitze. Wie können wir damit umgehen, dass wir nicht unglaublich viel Wasser verbrauchen? Also wir wollen das alles erhalten, wir wollen möglichst viel haben. Was können wir alles noch tun, außer Wasser zu sammeln vom Regendach?
Genau, das ist schon mal das Wichtigste, dass man, wenn man gießt, dann möglichst mit Regenwasser, was man aufgesammelt hat. Dann würde ich sagen, die Pflanzenauswahl macht einen sehr großen Unterschied. Sie wollen jetzt natürlich nicht alles ersetzen, das ist mir klar, aber so grundsätzlich kann man eben darauf achten, dass man Pflanzen auswählt, die an einen trockenen, warmen Standort angepasst sind. Also da gibt es auch sehr, sehr viele heimische Pflanzen hier bei uns, wo man sich da bedienen kann und die man eigentlich wirklich gar nicht gießen muss. Und dann würde ich empfehlen, wenn Sie gießen, dann gießen Sie lieber nicht so oft, aber dafür dann sehr viel auf einmal, weil das führt dazu, dass die Wurzeln einfach mehr in die Tiefe wachsen, weil das Wasser sich nicht nur an den oberen Bodenschichten aufhält, sondern eben die folgen quasi dem Wasser in die Tiefe. Das heißt, man kann die so ein bisschen erziehen, damit sie dann langfristig weniger Wasser brauchen.
Was wir sonst noch machen, also das war jetzt schon sehr hilfreich, also wir mulchen eben auch, also entweder mit Rasenschnitt oder mit Holzhackschnitzel oder was halt eben so anfällt. Gibt es da was mehr oder weniger geeignet ist oder ist das egal?
Genau, also Rasenschnitt oder sowas, was eh schon anfällt, würde ich sagen, ist super geeignet. Können Sie auf jeden Fall so machen. Ich würde möglichst jetzt nichts zukaufen, wo man nicht so richtig weiß, wo es herkommt oder wie es angebaut wurde. Das heißt, wenn Sie eh schon Material da haben, dann nehmen Sie das ruhig.
Prima. Frau Sander, vielen, vielen Dank für Ihren Anruf. Dank. Biodiversität, Artenvielfalt im Garten ist unser Thema heute in Impuls mit der Gartenexpertin Daniela Arnold vom NABU. Frau Arnold, jetzt Hitze, die Trockenheit, dieses Jahr haben wir schon angesprochen, das Thema Gießen, also Trockenheit, Wasser, Knappheit, das ist was uns mit dem Klimawandel möglicherweise künftig auch, mit dem wir häufiger zu tun haben werden. Prinzipiell Klimawandel, was bedeutet der, was bringt der mit sich in Sachen Vielfalt, welche Probleme kann der im Garten noch machen?
Zum einen mal das Thema invasive Arten, was wir jetzt heute schon ein paar Mal hatten, ist auch was verstärkt wird durch den Klimawandel. Das heißt, immer mehr Arten, die bei uns auftauchen, die hier eigentlich gar nicht hingehören und sich ausbreiten. Da muss man auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Und dann haben wir es ja dieses Jahr alle sehr stark gemerkt, glaube ich, im Garten, wie trocken es war. Es hat ewig nicht geregnet, es war sehr heiß. Und viele Pflanzen machen da einfach schlapp. Das heißt, wir werden uns zukünftig auch, werden wir sehr darauf achten müssen, was für Pflanzen wir im Garten anpflanzen. Vielleicht auch, wie wir den Garten aufbauen. Also Gehölze können ja so auch als Schattengeber für andere Pflanzen dienen. Solche Dinge werden uns auf jeden Fall in der Zukunft beschäftigen.
Weil Sie Schattengeben gerade angesprochen haben, weil jetzt was Bäume angeht, da überlegen jetzt viele Leute ja auch mit Blick auf zunehmende Hitze, sich nochmal einen Baum in den Garten zu stellen. Da empfehlen jetzt aber viele oder sagen dann viele, ja, mit vielen heimischen Arten kommen wir da in 20 Jahren möglicherweise gar nicht mehr hin. Stellen Sie sich lieber was in den Garten, was aber im Moment noch als invasive Art gilt. Wie gehen wir mit dem Problem um?
Ja, also das ist tatsächlich kein einfaches Thema bei Gehölzen. Bei Stauden würde ich ganz klar sagen, kein Problem, kann man wunderbar mit heimischen Arten auch in der nächsten Zeit noch hinkommen. Bei Gehölzen ist es vor allem aber ein Problem bei Stadtbäumen, weil die einfach generell einen sehr schwierigen Lebensraum haben. Im Garten würde ich mir da auch gar nicht so große Sorgen machen, weil da haben die einen großen Wurzelbereich. Das ist kein so schwieriger Lebensraum. Auch da wird es auf jeden Fall noch heimische Arten geben, die auch in den nächsten 20 Jahren noch funktionieren.
Okay. Zum Schluss vielleicht hat eine Hörerin, Frau Hansen, hat uns angerufen, wollte gar nicht jetzt groß Ihre Frage stellen, sondern die gebe ich jetzt einfach weiter, weil sie auch meine Schlussfrage an Sie wäre. Wo kann man sich denn gut informieren zum Thema naturnaher Garten, Biodiversität im Garten?
Da gibt's super viele Möglichkeiten, weil es ist ein Thema, was sehr im Kommen ist, muss man wirklich sagen. Also es gibt viel Literatur. Werden Sie sogar, auch wenn Sie in die Buchhandlung gehen, kann ich mir gut vorstellen, dass Sie da was finden. Über die Umweltverbände wie den NABU, aber auch andere, finden Sie viele Informationen auch im Netz. Es gibt den Naturgarten e.V., der sich speziell mit dem Thema beschäftigt, wo es auch viele Informationen zu finden gibt. Und wenn Sie da eine persönliche Beratung brauchen, dann würde ich immer sagen, schauen Sie, dass Sie Naturgartenplaner oder Planerinnen in Ihrer Umgebung finden und die ansprechen.
Naturgartenplaner heißt das also. Dann eine Möglichkeit, die ich auch noch gesehen habe. Sie geben als Gartenexpertin beim NABU auch sozusagen VHS-Kurse oder Vortragsabende zum Thema naturnaher Garten.
Genau, in ganz Baden-Württemberg. Und wir haben aktuell auch eine kostenlose Webinarreihe einmal im Monat zum Thema Naturgarten. Und da kann man sich auch super informieren.
Ja, das war unser Wissensmagazin Impuls mit fast 1000 Antworten zum Thema Artenvielfalt im Garten. Zu Gast war Angela Arnold, Gartenexpertin vom NABU. Frau Arnold, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne. Ciao.
Danke auch allen Hörerinnen und Hörern für ihre Fragen und auch danke denen, die es versucht haben und vielleicht nicht durchgekommen sind. Bin Martin Gramlich, einen schönen Tag.